was denkst du, wenn du Sonntag hörst? Oder was denkst du, wenn du Schabbat hörst? Schon mal einen Moment in die Gedanken laufen lassen, was geht dir so durch den Kopf im Sonntag? Was geht dir so durch den Kopf im Schabbat? Ich fange mit diesen drei Fragen an. Wer, was, wann und warum? Also wer hat den Schabbat eingeführt? Vier, Entschuldigung. Vielleicht noch ein bisschen durcheinander. Unsere Tochter hat vor gut zwei Wochen ein Kind bekommen. Wir sind Grosseltern geworden. Und das hat uns ein bisschen viel beschäftigt in letzter Zeit. Also, vier Fragen. Wer hat den Schabbat eingeführt? Im 1. Mose, ganz vorne in der Bibel, im 2. Kapitel, Vers 1 bis 3. Nach der Schöpfung, so wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am 7. Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tag von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinen Werken, die er geschaffen hatte, indem er es machte. Wer hat den Sonntag eingeführt? 321 nach Christus erklärte Konstantin den Sonnentag zum Feier- und Ruhetag. Er verfügte die Schließung der Gerichte am verehrenswürdigen Tag der Sonne. Gut, das war wer? Der Konstantin hat das eingeführt, den Sonntag. Was hat er eingeführt? Gott hat den Schabbat eingeführt. Was heisst Schabbat? Das hat Andi schon am letzten Sonntag erklärt. Das heisst aufhören oder es heisst auch Ruhe, Ausruhen. Also Gott hat den Ruhetag eingeführt. Der Konstantin, was hat er eingeführt? Den Tag der Sonne. Wann ist das passiert? Gott hat den Schabbat eingeführt am Abschluss der Schöpfung. Als er fertig war mit der Schöpfung, hat er den Schabbat eingeführt. Der Konstantin hat den Sonntag 321 nach Christus eingeführt. Der hat schon voran gegeben, der hat man schon voran verehrt als Sonnentag. Aber als offizieller Tag der Sonne, wo auch die Arbeit dann mit der Zeit immer mehr verboten worden ist, ist das 321 gewesen. Warum? Warum hat Gott den Schabbat eingeführt? 2. Mose 31, 17. Da geht einiges voraus und dann er, also der Schabbattag, er ist ein Zeichen zwischen mir und den Söhnen Israel für ewig. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht. Am 7. Tag aber hatte er geruht und Atem geschöpft. Also Gott selber hat am 7. Tag geruht und Atem geschöpft, steht da. Ich würde es, das kommt nur 3-mal vor in der Bibel, das Wort, ich würde es so übersetzen, er hat seine Seele erholt. Oder er hat seiner Seele wohltan. Also Gott selber, der uns geschaffen hat, nach seinem Bild, er hat geruht am 7. Tag. Er hat seiner Seele gut da. Und er hat gesagt, es langt jetzt, dann ich mich einfach ausruhen. Genug geschafft, oder? Man denkt, was er alles geschafft hat in 6 Tagen, ist enorm, oder? Das bringen wir nie her. Aber er hat geruht am 7. Tag. Er hat seiner Seele wohltan am 7. Tag. Was sagt Jesus zum Schabbat? Und es begab sich, dass er am Schabbat durch das Kornfeld ging und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm, siehe doch, warum tun deine Jünger am Schabbat, was nicht erlaubt ist? Und er sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren, wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abiatars des hohen Priesters und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren. Und er sprach zu ihnen, der Schabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Schabbats willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Schabbat. Also der Schabbat ist für den Mensch, nicht umgekehrt. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie am Schabbat dienen, sondern der Schabbat dient uns. Gott hat den Tag geschaffen, dass wir dann ausruhen können. Er ist für uns gemacht. Dass wir nicht einfach immer in dem Rädchen hineintrüllen und arbeiten und arbeiten und arbeiten und nie ausruhen. Aber Traditionen, die können uns irgendwie völlig verblenden. Traditionen sind wichtig, sind gut, aber wir müssen immer wieder fragen, sind Traditionen, sind sie biblisch? Oder sind sie einfach, machen wir es einfach, weil wir es machen, oder? Weil wir so aufgewachsen sind und weil wir so gewöhnt sind und man macht es einfach. Dann müssen wir immer wieder fragen, hat es einen biblischen Grund? Und da sehen wir so klar, dass die Pharisäer haben einen Haufen Gesetze gemacht, was am Schabbat nicht darfst, oder? Und ich habe vorhin gefragt, ja, was denkst du beim Sonntag? Am Sonntag darfst du nicht arbeiten, geht es um das? Oder um was geht es? Um was geht es wirklich? Da werden wir dann am nächsten Sonntag noch ein bisschen mehr hören. Um was geht es wirklich am Schabbat? Ich habe mal eine interessante Begebenheit erlebt. Vor Jahren bin ich etwa in die Synagoge gegangen. Und da hat der Rabbi wirklich die ganze Morgen gebraucht, um zu erklären, wie man jetzt das macht, oder? Wenn Pessach, die einen haben das gefeiert, dann gibt es nur ungesäuertes Brot eine Woche lang, oder? Wenn jetzt Pessach mit dem Schabbat zusammenfällt. Am Schabbat hat man so einen feinen Zopf zum Essen. Und der ist gesäuert, oder? Und am Pessach hast du eben nur ungesäuertes Brot. Das ist das Problem, wenn jetzt sie zusammenfallen, wie macht man jetzt das, oder? Wie könnte man das handeln, dass man das nicht falsch macht? Weil der Schabbat ist wichtiger als das Pessach. In der jüdischen Tradition, und ich glaube das auch, der Schabbat ist aus meiner Sicht, da komme ich als nächstes Merkmal drauf, glaube ich, ist der wichtigste Feiertag für uns Christen. Der wichtigste. Ja, wie machen wir jetzt das, oder? Und er hat lange erklärt, also man tut den Zopf, der gesäuert ist, den tut man auf den Balkon raus. Und dann kannst du auf den Balkon rausgehen, der ist dann außerhalb von deinem Land, oder? Oder von deinem Haus. Und du nimmst dort Schabbatmahl ein und nachher gehst du ins Haus rein und dort hast du kein Gesäuertes mehr, oder? Ja, man muss ja einen Weg finden, oder? Das Problem ist, schaut, das ist genau der Punkt. Traditionen machen uns blind. Es stimmt, am Pessach gibt es kein gesäuertes Brot. Punkt. Das ist klar. Aber es steht gar nie nicht in der Bibel, dass du am Schabbat einen gesäuerten Zopf haben musst. Nie nicht. Ja? Aber man macht das seit Jahrhunderten. Ist Tradition, ist eine gute Tradition, ist eine schöne Tradition, aber könntest du es am Pessach einfach ausfallen lassen, oder? Und etwas anderes machen, oder? Und das ist genau das, Traditionen, wir sind uns so gewöhnt an gewisse Sachen, die machen uns wie blind, oder? Man macht dann ein riesen Ding, oder? Der hat den ganzen Morgen erzählt, wie man jetzt das kann machen und tun. Und wenn die Bibel genau liest, merkst du, Schabbat braucht keinen gesäuerten Zopf, geht auch ohne. Es ist eine schöne Tradition, es ist eine gute Tradition, aber es ist nicht biblisch. Und Traditionen sind wichtig. Ich finde das schön, zu Ab vom Schabbat. Aber es muss nicht sein. Und genauso ist es doch auch mit uns. Wir sind in gewissen Sachen einfach aufgewachsen. Wir sind uns gewöhnt. Man macht es so. Und man merkt gar nicht, das steht gar nicht in der Bibel. Gut. Warum beim Konstantin? Als Konstantin die Führung des Römischen Reiches übernahm, wollte er die dringend benötigte Einheit zwischen Staat und Kirche erreichen. Durch Kompromisse versuchte er, Heiden und Christen zu vereinigen. Dieser Kompromiss bildete der Sonntag. Der Sonntag war längst für die in Rom stark verbreiteten heidischen Midrasch-Anbeter eine feste religiöse Einrichtung. Die Christen hatten dagegen den Samstag Schabbat als Feiertag. Konstantins Absicht war nun, den Sonntag zu einem gemeinsamen Anbetungstag für Heiden und Christen zu machen und so die Einheit im Staat zu sichern. Also der Ursprung vom Sonntag ist darum gegangen, die Einheit im römischen Staat zu sichern. Also es gibt dann Leute, die sagen, ja, der Konstantin ist irgendwo Christ geworden. Ich persönlich bezweifle das. Ich glaube, es war mehr seine Absicht, dass das Römische Reich nicht auseinanderbröckelt. Es war mehr seine Absicht, seinen Machtwille zu stärken. Weil nachdem, dass er so genannt Christ geworden ist, hat er seine Frau und seinen Sohn umbringen lassen. Oder umgebracht. Um eigentlich seine Macht zu stärken und zu sichern. Die Frage ist, wieso sind denn Christen so parat gewesen oder haben das aufgenommen damals und gesagt, okay, wir übernehmen das, oder? Und es ist eigentlich ein Stück weit verständlich, weil es gehen 300 Jahre Verfolgung voraus, oder? Und das hat endlich mal den Raum gegeben, um zu sagen, du, jetzt so haben wir Ruhe und sind wir auch anerkannt als Bürger, wenn wir da einwilligen und wir einen Kompromiss machen. Und ich denke, wir müssen das wissen. Der Sonntag ist eigentlich auf einem Kompromiss entstanden. Auch wenn ich das sehr gut kann verstehen, dass man aus dieser Notsituation, wenn du über Generationen einfach nur verfolgt wirst und kein Recht hast und keinen Status hast und nichts, dass man dann gewisse Sachen aufgegeben hat und mit dem auch gewisse biblische Werte aufgegeben hat. Dass man dann das nachher irgendwo probiert hat, zu rechtfertigen und gesagt hat, ja, es ist der Tag von der Auferstehung Jesu und es ist der Tag vom Herrn, oder? Das ist Rechtfertigung. Du findest in der ganzen Bibel nie nicht, dass der Sonntag der Ruhetag ist. Das ist der Schabbat. Was wir jetzt mit dem machen, das ist vielleicht eine längere Geschichte, aber das ist einfach die Realität. Die Geschichte müssen wir auch in die Augen schauen. Es hat noch einen anderen Grund gegeben. Ein anderer Grund war der Antisemitismus, der sich einfach von der Kirche her extrem gegen die Juden gestellt hat. Alles, was jüdisch war, hat aus der Kirche raus. Und somit hat man auch alle Fester, auch wenn es biblisch war, verbannt aus der Kirche raus. Und dann ist es noch weitergegangen. Und das ist vielleicht ein Grund, wieso wir uns heute so schwer tun, wo wir ja theoretisch, oder nicht alle, aber viele, die Möglichkeit hätten, den Schabbat zu feiern, weil wir ja den Luxus haben, dass wir viele Samstag, Sonntag frei haben, ist dazu gekommen, dass ein päpstlicher Bannfluch ausgesprochen worden ist und hat gesagt, wer noch irgendwelche jüdische Sachen macht, der soll von Christus ausgeschlossen werden. Ja, du willst doch nicht von Christus ausgeschlossen werden, oder? Und der Papst hat das wirklich mit das war ein päpstliches Edikt gewesen, wo man gesagt hat, wer da weitermacht, oder? Wer weiter den Schabbat hält, der wird ausgeschlossen von Christus. Absolut irreal, jenseits, oder? Das war 336, also ihr könnt, oder? Das sind jetzt fast 1700 Jahre, das ist eine Tradition, die sich eingeschlichen hat und wir feiern den Sonntag. Und man weiß gar nicht recht, warum, oder? Ist es jetzt, weil die Sonne scheint? Wenn sie nicht scheint, ist es kein Sonntag, dann ist es ein Regentag. Um was geht es? Es ist neben der Bibel vorbei. Und es ist ja interessant, wo Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Er hat den Tag, den Schabbattag, hat er gesegnet und er hat ihn abgesondert. Er hat nicht den Sonntag gesegnet und abgesondert. Er hat den Ruhetag gesegnet und abgesondert. Es ist interessant, die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, die erinnert mich sehr stark an die Geschichte, die da in der Kirche passiert ist. Geschichte vom König Jerobeam. Ich weiss nicht, wem das etwas sagt. Wenn euch das nichts sagt, dann leset wieder mal das Alte Testament. Geschichte vom König Jerobeam. Also zuerst war Saul König, dann war David König, dann war Salomon König. Und dann ist das Reich getrennt worden. Und das eine war der Rehabeam, der war dann in Juda. Und der Jerobeam, der hat die anderen 10 Stämme hat er regiert. Und der Jerobeam hat etwas gemacht. Also es ist 2. Könige 12, das Kapitel müsst ihr mal lesen, oder das Kapitel voran, im Kapitel 11, ist die Berufung vom Jerobeam und die ist gewaltig. Der hat die Berufung bekommen, eine Verheißung, wenn er in den Weg Gottes wandelt, wie der König David. Eine gewaltige Verheißung. Unglaublich. Und dann hat er aber in seinem Herz gedacht, er hat Angst bekommen. Angst ist ganz ein schlechter Ratgeber. Er hat Angst bekommen, wenn jetzt die Leute wieder nach Jerusalem gehen, dann fallen die ab von mir und am Schluss bringen sie mich um, oder? Also ich mache etwas anderes, ich mache ein goldiges Kalb in Dan und eins in Bethel und dort können sie den Herrn anbeten. Der Jerobeam hat 3 Sachen gemacht. Er hat den Ort von der Anbetung, also er hat Gott ausgewechselt, dann hat er den Ort von der Anbetung gewechselt. Was ist passiert in der Kirche? Man hat von Jerusalem nach Rom gewechselt. Auf einmal ist das Zentrum vom christlichen Glauben der Rom geworden. Rom hat biblisch gar keine Bedeutung. Er hat Priester ausgewechselt. Er hat nicht die Priester, die berufen waren, sondern einfach die, die in sein System hineingepasst haben. Die hat er erwählt. Was hat die Kirche gemacht? Genau das Gleiche, oder? Sie hat das System geändert. Sie hat Priester genommen, die in das System hineingepasst haben. Es war nicht die Frage, hast du eine Berufung von Gott als Priester an den Menschen? Und das Dritte war, da kommen wir wieder zum Schabbat. Er hat die Festzeiten verändert. Er hat Feste gemacht. An einem anderen Datum, wie das in Jerusalem. Ein Monat später. Das alles würde mich noch nicht so beunruhigen. Wenn nicht, dann würdest du immer wieder bei den Königen werden sie verglichen mit dem Jerobeam. Zum Beispiel 2. Könige 13, 11, und er tat böse, er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er wich nicht ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Er lebte darin. Könige von nach dem Jerobeam bis am Schluss von diesen 2 Königsbüchern werden immer wieder verglichen mit dem Jerobeam. Und es steht über 20 Mal in der Bibel, und er blieb in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführte. Es steht über 20 Mal. Wieso steht das über 20 Mal in der Bibel? Man hat etwas abgeändert, was Gott gesagt hat, und man ist einfach da drin geblieben. Und es ist irgendwie klar, man wächst da drinnen auf, man kennt das. Das ist ein goldiges Kalb in Dan und eins in Bethel, und dorthin geht man arbeiten, oder? Und die zweite, dritte Generation, das ist normal, meine Eltern haben es gemacht, meine Großeltern haben es gemacht, es wird so normal. Man lebt in einer Tradition rein und merkt gar nicht, dass es nichts zu tun hat mit dem Wort Gottes. Und ich denke, es ist nicht zufällig, dass das so manchmal in der Bibel wiederholt wird. Und er wich nicht ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Wir müssen mal die Königsbücher durchlesen. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es steht im 1. Könige 11. Aber die Jerobeam. Gut. Ja, es ist im 1. Könige. Es ist nicht im 2. Könige. Es ist im 1. Könige 11, wird er berufen, und im 1. Könige 12 sind dann die Sünden aufgeführt. Jetzt kommen wir zum Schabbat. Ich muss euch noch mal ein bisschen mit Hebräisch plagen. So sieht das Wort aus im Hebräischen. Und interessant, das Wort Schabbat, das ist das gleiche Wort, oder die gleichen Buchstaben, wird gebraucht für das Wort sitzen. Was lernen wir daraus? Am Schabbat sitzen wir. Nein. Was ist, ihr sitzt ja alle, ihr seid total gut. Nein, was ist das Wesentliche, wenn ich glaube, an was erinnern wir uns am Schabbat? Was ist das Wesen vom Schabbat? Es geht um die Ruhe, oder? Es geht um die Ruhe von unserer Seele. Wenn unsere Seele ruhig ist, dann haben wir auch innerlich einen Schabbat. Du kannst den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen und kannst einen riesen Stress haben innerlich. Dann hast du keinen Schabbat, oder? Aber was ist das Wesentliche, wenn Gott auf dem Thron sitzt, wenn er regiert, dann ist Ruhe. Wenn er regiert in deinem Leben, wenn er die Herrschaft hat, wenn er sie darf haben, wenn du dich nicht wehrst dagegen und dich sträubst und jetzt darf ich schon wieder nicht, jetzt kann ich schon wieder nicht, jetzt habe ich das wählen, und Gott sagt, wenn er kann auf deinem Lebensthron sitzen, dann ist Ruhe, dann ist Frieden. Wenn Gott die Herrschaft auf der Welt antritt und Satan völlig entmachtet ist, er ist entmachtet, aber man ihm keinen Raum mehr geben kann, weil er nicht mehr da ist, dann ist Ruhe, dann ist Frieden. Und es geht darum, dass der Frieden in unseren Herzen ist. Im Schabbat geht es darum, dass die Ruhe und der Frieden in unseren Herzen ist. Dass er auf dem Thron sitzt. Wenn er auf dem Thron sitzt, ist Ruhe. Wenn ich mich aber dagegen wehren und aufmüpfen und sage, nein, will jetzt nicht, oder? Dann ist keine Ruhe. Wenn ich mich sträube gegen die Ordnungen Gottes. Aber wie kommen wir da drin rein? Wie kommen wir in die Ruhe rein? Dass er auf dem Thron sitzt, da glaube ich, spielt der Schabbat eine wesentliche Rolle. Dass wir das üben, dass wir die Gemeinschaft mit Gott üben, dass wir die Beziehung mit Gott pflegen am Schabbat, am Ruhetag. Da gibt es noch ein anderes interessantes Wort. Das hat ein paar heute. Das ist das Wort für Ich nehme das Schabbat weg, sonst haben wir da ein bisschen zu viel. Das heisst Avoda und heisst Arbeit. In Hebräisch gibt es aber zwei Wörter für Arbeit. Da gibt es noch ein anderes. Schreibt man es gut mal. Genau. Malacha, das heisst auch Arbeit. Das sind zwei völlig unterschiedliche Wörter, außer da geht der Schluss, oder? Jetzt, das Wort, wenn wir das wegnehmen, da das Hinterste, dann heisst es Diener oder Sklave, der Eved. Der Eved Yahweh, das ist der Knecht vom Herrn, oder? Wenn wir das wegnehmen. Wenn wir das da wegnehmen, dann heisst das, dann wird das immer gebraucht als der Engel des Herrn oder der Bote des Herrn. Das kennt ihr vielleicht. Wenn ich jetzt da noch einen anderen Buchstaben hineinhänge. Das wäre dann der Malachi. Das wäre das letzte Buch im Alten Testament. Also kannst du von Matthäus retroblättern und dann kommst du zum Malachi. Mein Bote, das wäre das. Und interessant ist, im Zusammenhang, also eigentlich kommt es anders. Das wäre dann. Aber das ist nur. Das ist der gleiche Buchstabe, aber das ist einfach am Schluss vom Wort. Das ist nur so nebenbei. Aber die zwei Wörter, Arbeit, im Zusammenhang mit Schabbat, wird immer wieder das Wort gebraucht. Und ich finde es spannend, dass im Zusammenhang mit dem Schabbat hauptsächlich das Wort gebraucht wird. Malacha, also der Bote oder der Engel Gottes. Also nur, das heisst nur Bote Gottes, wäre dann noch Zusatz. Das ist so meine Interpretation, wenn wir den Schabbat feiern. Wenn wir die Gemeinschaft mit Gott suchen, dann sind wir unter der Woche Boten mit unserer Arbeit, die wir tun. Wir sind Gesendete von Gott. Wir sind seine Boten. Wenn wir einfach immer nur arbeiten, dann werden wir Knecht von der Arbeit. Und das macht, ich glaube, das macht einen Unterschied, oder? Du kannst genau die gleiche Arbeit machen. Du kannst Staub saugen, du kannst Auto putzen, du kannst Auto flicken, du kannst das machen, als jemand, der weiss, ich habe einen Auftrag in dieser Welt. Und du bist zufrieden und glücklich. Und du wirst sagen, ich muss immer da, ich bin der Sklave, ich bin der Diener, ich bin der Knecht, ich kann immer da den Boden putzen und die Wäsche machen und kochen. Ich bin da der Knecht. Es ist eine Frage, wie es in meinem Herzen aussieht. Und ich glaube, da macht der Schabbat einen Unterschied. Wenn wir die Gemeinschaft mit Gott suchen, wenn wir sein Herz suchen, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, dann gehen wir mit einer anderen Haltung wieder in die Woche hinein. Weder wenn wir einfach unseren Job machen und Sonntag am Morgen bist du froh, ist Sonntag, jetzt muss ich in den Keller rennen, nachher muss ich zu Mittag kochen, dann muss ich noch den Spaziergang machen und dann, ist Abend und morgen ist schon wieder Montag, oder? Es ist ein Unterschied, ob du in die Ruhe mit Gott reinkommst und dann, du weißt, Gott schickt mich in die Welt raus. Nicht jetzt zum, weiss ich was, evangelisieren oder so, sondern zum meine Arbeit machen. Oder wenn du einfach denkst, ich bin einfach da der Sklave, oder? Das macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied zwischen Schabbat oder nicht Schabbat. Und das nächste Mal werde ich dann noch darauf eingehen, wenn euch die Feste, die Gott angeordnet hat, interessieren, dann müssen wir mal den 3. Mose 23 lesen. Dort sind alle aufgeführt. Und es fängt an mit dem Schabbat. Und da ist ein ganz spezielles Wort drin. Und es heisst so etwas wie, ich will mich treffen mit dir. Oder? An diesen und diesen Tag will ich mich treffen mit dir. Und was denn so ein Fest beinhaltet und wie wir das feiern können und wie das unsere Gemeinschaft stärkt, über das reden wir am nächsten Sonntag. Wir kommen langsam über zum Abendmahl. Im 5. Mose 5,15, das sind in den 10 Geboten, dort steht, wo es um den Schabbat geht, in den anderen Orten steht meistens, denkt daran, ich habe Himmel und Erde geschaffen, ich bin der Schöpfer von Himmel und Erde. Und da steht, und denk daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Schabbattag zu feiern. Also die jetzt Pessach gefeiert haben, die wissen, das ist so eine ausgedehnte Feier, wo eigentlich das Abendmahl dann drinnen ist. Aber es tut mir irgendwie eine Feier, wo je nachdem von 2 bis 5 Stunden gehen kann. Man kann es auch kürzer machen, aber das ist eine ausgedehnte Feier, wo man das tief feiert, was Jesus gemacht hat. Und der Schabbat ist auch eine gute Möglichkeit, um das zu wiederholen, das Abendmahl, das ist dann einfach so die Smart-Version von Pessach. Wo wir daran denken, was Jesus für uns gemacht hat. Wo wir daran denken, dass er uns aus der Sklaverei, von der Sünde herausgeführt hat. Und wenn wir jetzt miteinander das Brot brechen und den Traubensaft trinken, ist wichtig, dass du dir vielleicht Gedanken machst, wo will ich wirklich umkehren? Wo merke ich, irgendwo habe ich die Ruhe, den Schabbat verloren? Wo will ich zurückkehren? Oder vielleicht hast du gemerkt, Gott ist gar nicht einfach so auf dem Thron. In gewissen Bereichen, aber in anderen will ich gleich machen, wie ich will. Ist es eine Möglichkeit, zum Gott ganz neu zu sagen, ich will, dass du auf dem Thron bist. Ich will dir danken, Jesus, dass du gestorben bist. Im 1. Korinther 11, 23 steht, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dies Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Es ist eine Verkündigung, wenn wir Brot essen und Wein trinken, es ist eine Verkündigung. Man verkündigt damit, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich verkünde damit, ich brauche ihn. Ich brauche ihn, dass ich in die Schabbatruhe hineinkomme. Ich habe dich nötig und ich will das lernen. Ich verkünde seinen Tod, indem ich das mache. Es ist nicht nur einfach irgendwie ein Akt, sondern indem wir das tun, ist es eine Proklamation in die sichtbare und unsichtbare Welt. Jesus ist gestorben und er ist auferstanden und ich will, dass er Herr ist in meinem Leben, dass er Thronen in meinem Leben, dass er wirklich regiert. Und es ist gut, wenn wir in dieser Haltung in das Abendmahl hineingehen. Peter, hast du vorgekommen, Lobpreisgruppe, wo wir wirklich wissen, uns bewusst machen, er ist Herr. Und wenn du merkst, da oder dort, ist es dran zum Umkehren, ist das eine gute Möglichkeit. Jesus, und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dein Leben hingegeben hast, für mich, für uns, dass du nichts zurückgehalten hast. Und ich bitte dich einfach auch, dass du auch wirkst, jetzt, wenn wir das Brot nehmen, den Traubensaft, dass wir können einfach auch von ganzem Herzen sagen, ja, Jesus, du bist Herr in meinem Leben. Du sollst regieren über jeden Bereich. Du sollst wirklich Herr sein. Und nicht nur einfach irgendwie so ein Notnagel, sondern der Herr, der regiert, der bestimmt, der auf dem Thron sitzt und der herrscht. Wir wollen dich anbeten, wir wollen dich loben, wir wollen dich preisen. Du, unser König, du, unser Herr.